Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Sebastian Mühlef und wir wollen natürlich wieder darüber sprechen, über das, was in der vergangenen Woche passiert ist und müssen natürlich vor allen Dingen auf die Derbys blicken, denn das war heiß und doch sehr deutlich in einem anderen Spiel. Also da wollen wir auf jeden Fall drüber sprechen, dass man natürlich wie gewohnt nicht alleine ist und man grüßt heute jemanden, der quasi live indirekt dabei gewesen ist, aber zumindest mit Sicherheit vom Geschehen berichten kann. Patrick Fischer, hallo Patrick.
Also emotional, hallo. Emotional war ich in der Halle. Ich habe tatsächlich das am Wochenende, das sage ich auch am Anfang ganz ehrlich und transparent, geschafft, überhaupt nichts mitzubekommen, weil ich total als Kommentator im Sachsenpokalstrudel im Bereich Fußball in Sachsen gefangen war, logischerweise. Das hat der Sachsenpokal so an sich, dass man den in Sachsen spielt.
Meistens, ja.
Meistens ist das so. Tatsächlich habe ich deswegen ultra wenig mitbekommen, mit Ausnahme von den Derbys entsprechend, die mir reingetickert worden sind währenddessen, weil ich dann mich sonst auch mal auf meinen Job konzentrieren muss. Und habe quasi, Sebastian, jetzt das schöne Privileg, dass ich genauso überrascht bin von den Ergebnissen vielleicht wie jemand, der sie genau noch nicht so kennt. Wobei die meisten, die hier zuhören, die werden sie schon kennen. Ich habe sie quasi wirklich erst jetzt in Vorbereitung auf unsere heutige Aufnahme gelesen und kann mich aber natürlich bestmöglich zu allem äußern, wo ich, sage ich mal, ein bisschen mich zu äußern kann. Sonst mache ich heute eher den ruhigeren Part. Aber nichtsdestotrotz, zu zwei Spielen kann ich mich äußern und eigentlich sind das auch schon die dicksten Elefanten, Sebastian, ne?
Ja, die großen Elefanten im Raum auf jeden Fall. Ich glaube, über die können wir auch reden und lass uns doch dann anfangen mit dem Nordderby. Spannungsvoll war es erwartet worden, ne? THW Kiel gegen SG Flensburg-Handewitt. Ich glaube, die über 100. Auflage schon zwischen den beiden, also schon sehr traditionsreich. Und ja, was sollen wir sagen? Es ist die höchste Heimniederlage in der Bundesliga für den THW Kiel, den er jemals gegen die SG Flensburg-Handewitt hat einstecken müssen. Und zwar mit einem Ergebnis von 26-33 verlieren sie daheim. In einer, gerade auch in der zweiten Halbzeit, von sehr, sehr dominanten Art und Weise, wie die SG da weggeflügt ist. Seit 2018 zum ersten Mal in Kiel gewonnen. Und das war wirklich ein richtig fettes Ausrufezeichen.
Also erstmal, ja, es ist das 110. Stadtderby, sage ich schon, das 110. Derby gewesen, Nordderby gewesen zwischen den beiden. Zur Halbzeit, also ne, Endstand 33-26 für Flensburg gegen Kiel. Zur Halbzeit stand es 13-10. Da waren es halt nur minus 3 aus Kieler Sicht, aber halt auch nur zu Hause. Und das ist eigentlich schon die erste Auffälligkeit, halt nur 10 geworfene eigene Treffer. Also ich meine, 13 zu kassieren gegen Flensburg, das ist sogar in Ordnung. Das ist sogar absolut gemessen an der individuellen Qualität und an der mannschaftlichen Qualität von der SG völlig in Ordnung. Aber halt nur 10 eigene zu machen in eigener Halle, da hat es offensiv komplett gekrankt.
Ja, man fasst es eigentlich ganz gut zusammen. Also es fängt vorne an mit der Chancenverwertung. Kevin Müller mit 11 Paraden, ein ganz wichtiger Faktor gewesen auf Seiten der SG. Und vor allen Dingen, was ich so brutal schwer interessant finde, auch eigentlich diese Offensive, die, wenn du gegen sie körperlich 1-gegen-1 bezogen agierst, dann sackt sie halt so ein bisschen in sich zusammen. Also da ist dieses, was wir ja sehen im Handball mittlerweile, dass es viel 1-gegen-1-Situationen sind, diese Durchstagskraft, den fehlt den Kielern einfach so ein bisschen. Also natürlich, du hast einen Dominik Dufniok, der, dürfen wir nicht vergessen, nächstes Mal der Jüngste ist auf seiner Position, ähnlich wie es auch auf der anderen Seite, also auf der rechten Seite mit Reinkind oder aber auch mit dem Weinhold ist, die auch nicht mehr die schnellsten 100%-Dingen sind, weil eben natürlich noch Reinkind und Weinhold natürlich kommt von der Verletzung zurück, das kann man auch nicht erwarten. Aber ich finde das halt wirklich so schwach, dass man halt da gar keine Lösung gefunden hat und dass man auch auf dann Spieler gesetzt hat, die es halt nicht hinbekommen haben. Ich finde in dieser Phase sowieso auch immer über diese Personalie Nikola Bilic, über den ich viel drüber nachdenke, der ja als zum Kapitän genommen wurde, der nochmal verlängert worden ist, aber er, der eigentlich vorweggehen soll in diesem Angriff, kriegt es halt nicht dauerhaft auf diesem Top-Niveau halt hin, den der THW Kiel braucht. Er ist weder der überragende Topscorer, noch der starke Goal, der Assistgeber. 2 pro Spiel nur im Durchschnitt. Also ja, es hakt an allen Ecken und Enden. Und dieses Spiel, glaube ich, hat einmal mehr gezeigt, dass der THW Kiel in seinem Umbruch mittendrin steckt und dass vielleicht auch das Spielerpersonal nicht das Richtige ist, um die großen Mannschaften in der Bundesliga oder die großen Konkurrenten in der Bundesliga mit Flensburg, mit Berlin und auch mit den Magdeburgern zu knacken.
Platz 4 ist das in Summe oder in Tabellenplätzen ausgedrückt aktuell. Ja, nichtsdestotrotz, also das habe ich auch nochmal nachgelesen heute in den Kieler Nachrichten, das ist natürlich ein Riesenthema im hohen Norden. Es stellt sich nach wie vor, also wird formuliert und wird natürlich nach außen getragen von der Geschäftsführung, weder eine Trainerfrage, noch stellt sich eine Systemfrage, die verbittet man sich. Was viel zu lesen ist seit Wochenende, ist halt immer dieses immer wiederholende sich, wir müssen uns entschuldigen bei den Fans und die Mannschaft muss sich entschuldigen und das tut sie auch. Auf der anderen Seite, boah, das ist halt trotzdem nochmal, oder? Also du hast auch punktuell in dieser Saison unglaublich krass gut gespielt. Du hast auch natürlich in der Champions League hast du eine Rolle gespielt, die historisch war, aber in der Liga ist das halt nicht der THW Kiel, der A, von sich selbst verlangt, so zu sein, eigentlich anders, und es ist auch nicht der, den die Fans natürlich verlangen und auch gewohnt sind. Jetzt bin ich immer der, der natürlich sagt, mich freut das, wenn es mal ein bisschen durchmischt ist, natürlich an der Spitze, das ist, weiß auch jeder, glaube ich, inzwischen, der vielleicht mich schon mal gehört hat hier. Die Frage nach dem Warum ist halt so omnipräsent, finde ich. Inwiefern es einfach vielleicht auch anders verteidigbar ist im Vergleich zu den Vorsaisons, weil ich weigere mich so ein kleines bisschen, es nur an zwei Personalien, die nicht mal da sind, festzumachen.
Ich auch, zumal dürfen wir auch nicht vergessen, Sander Sargosen, so gut er auch war, so überragend war er beim THW Kiel hier eigentlich gar nicht. Also man hatte so als das Gefühl, dass er gegangen war, ist so, ja, schade, dass er weg ist. Aber es hat jetzt nicht so eine Lücke hinterlassen wie damals Nikola Karabatic, als er gegangen ist nach Paris. Also das war schon noch so ein anderes Gefühl einfach, dass er einfach sich hat nie so entfalten können. Und was im THW Kiel eigentlich fehlt gerade, ist so diese mittlere Generation. Du hast einmal wirklich Spieler, die halt im Spätherbst sind, wie ein Dufniak, wie ein Weinhold, wie ein Reinkind, aber auch natürlich auch wie ein Wiencheck, auch ein Pekeler ist mit seinen, ich glaube, 34 oder 32 Jahren auch schon im fortgeschrittenen Handballeralter. Und dann hast du halt die ganz jung. Es gibt Bagoto, Valinius oder auch einen Erik Johannesson. Und dazwischen fehlt es halt. Und da hast du halt eigentlich nur mit seinen 27 Lenzen halt den Nikola Billig. Und das merkst du halt einfach. Einmal fehlt ein bisschen die Geschwindigkeit, weil eine gewisse Reihe drauf ist. Und auf der anderen Seite fehlt dann die Erfahrung, wenn halt die Jungen drauf sind. So. Mit Emil Madsen bekommst du mal im Sommer noch jemanden dazu, der dem nochmal einen extra Push geben kann. Aber. Und da wird man auch drüber reden müssen, der Trainer Philipp Hiecher muss auch auf seine Spieler vertrauen. Weil wenn wir uns Karl Valinius als Beispiel angucken, er wurde unheimlich viel gepriesen, hat in seinem ersten Jahr wirklich überzeugt. Klar, die Verletzung war mit dabei, das hat es ein bisschen schwierig für ihn gemacht, okay. Aber er spielt ja gar nicht in diesen Top-Mannschaften, gegen die Top-Spiele. Also er hat jetzt gegen Magdeburg keine einzige Sekunde gespielt, in beiden Spielen nicht. Und hat jetzt gegen Flensburg nur 6 Minuten gespielt. Da frage ich mich, wenn du schon so jemanden hast, so einen wurfgewaltigen Kerl, natürlich klar, wird eine Herausforderung gegen so eine Abwehr, die das sehr, sehr körperlich gespielt hat bei den Flensburgern, aber warum lässt du ihn nicht spielen? Weil so überragend haben seine Teamkollegen halt auch nicht gemacht, dass du ihn nicht zumindest mal 10, 15 Minuten bringen kannst. So, und da muss man sich dann halt noch die Frage stellen, inwieweit da auch Philipp Hiecher bereit sein muss, sein Repertoire zu erweitern, sich zu hinterfragen, okay, wie kann ich die Stärken meiner Spieler bestmöglich umsetzen, dass ich hier ein System entwickeln kann, dass es funktioniert, denn das 7 gegen 6 beispielsweise ist auch nicht mehr so stark, wie es früher mal gewesen ist bei Kiel.
Das Spielerische, Taktische und Mannschaftliche ist das eine, was ich so gravierend fand. Wie gesagt, ich kann es nur von dem, was ich mir sagen lassen habe oder gelesen habe oder in Highlight-Clips online gesehen habe, herbeireden. Aber wenn es so war, finde ich es erschreckend, dass eben auch diese. Also es gab so viel Kritik an der Einstellung vom THW Kiel. Und dann muss ich mir echt die Frage stellen, wenn es so, wie es der Geschäftsführer auch sagt, wenn ich nicht in der Lage bin, mich motivationsmäßig hochzufahren im Nordderby gegen Flensburg und das Gefühl entsteht, dass sich die Geschäftsleitung hinstellen kann, bei den Kieler Nachrichten zum Beispiel, und davon sprechen kann, dass man sich aufgegeben hat, die letzten 15, 20 Minuten. Das ist ja eine Sache, da kannst du natürlich 7 gegen 6 und da kannst du spielen, was du möchtest. Und auch als Philipp Hiecher, wenn du dann Auszeiten nehmen musst und die Jungs bei der Ehre packen musst und es offensichtlich Teile der Mannschaft gibt, denen man gerade erklären muss, in was für einem Spiel sie gerade hier stehen. Nämlich gegen Flensburg, gegen den Nachbarn, gegen den hier keiner mag. Das finde ich dann eher erschreckend. Also das ist so mein letzter Gedanke vielleicht zum THW, weil ich finde, wir müssen genauso und eigentlich mehr noch über die Flensburger natürlich auch sprechen. Weil, das wollte ich gerade schon machen, als du das Thema Kapitän angeschnitten hast, denn der Kapitän auf der anderen Seite mit Johannes Goller, egal was er gefrühstückt hat, ich will es auch.
Also, das muss ich auch sagen. Also, wir hatten es ja bei der Olympia-Quali, wo er nicht auf dem absoluten Top-Level gespielt hat, wo du ihm schon so ein bisschen angemerkt hast, okay, der ist vielleicht ein bisschen angeschlagen und so. Aber was war das für ein geiler Auftritt? 9 von 10, defensiv, überall zu finden, Löcher gestopft noch und nöcher. Also, das war von ihm eine absolute Weltklasse-Performance. Und das darf man nicht hoch genug hängen, das war wirklich überragend, hat genau das richtige Zeichen gesetzt nach diesem, ja, für ihn ein bisschen schwierigeren Spiele in der Nationalmannschaft. Und das, ja, genau deswegen ist er halt einer der besten Kreisläufer der Welt. Das kann man, glaube ich, nicht anders so sagen.
Und das immer noch in so einem jungen Alter, ne? Also das ist, kommt ja auch mit dazu. Dazu Jim Gottfriedsson 5 aus 7. Und es ist bezeichnend, dass die 4 besten Werfer auch insgesamt in dieser Partie alle erstmal bei Flensburg spielen. Zugegeben mit Zivkovic mit 4 aus 4, gleich wie Overby von Kiel, der eben mit 4 Treffern besser Werfer ist auf Seiten vom THW. Aber wir wollen bei Flensburg bleiben. Die haben es geschafft, in meiner Wahrnehmung genau diesen Switch eben hinzubekommen. Das, was wir in den letzten Jahren oder letztes Jahr eher besprochen haben, wo es da eben gekrankt hat, zu Beginn der Saison vor allem, wo man sich da die Frage gestellt hat, ob das alles noch so hinhaut, ob das alles noch so funktioniert, dann eigentlich die Serie gestartet, dann wieder eingebrochen, ein kleines bisschen die Entlassung von Mike Machulla. Der Switch ist für mich inzwischen geglückt.
Definitiv. Also man hat es wirklich so ein bisschen gemerkt am Anfang, dass man so ein bisschen gebraucht hat, um sich zu finden. Ich glaube auch Nikola Krikau musste erst ein bisschen auch an die Liga gewöhnen, weil das ist ja auch was komplett eine Umstellung. Du darfst halt kein Spiel abschenken, weil das sehen wir, wenn du das tust und nicht 100% lieferst, dann kann es halt ganz schnell passieren, dass du halt gegen Tabellenletzten verlierst. So, und das, glaube ich, hat er ein bisschen verstehen müssen, haben sich finden müssen. Das ist mittlerweile wirklich eine Mannschaft, wo ich sagen würde, ganz ehrlich, die ist nächstes Jahr aber sowas von ein heißer Titelkandidat. Also da müssen wir uns auf einen ganz, ganz spannenden Dreikampf, vielleicht Vierkampf, aber vom Vierkampf möchte ich aktuell überhaupt nicht reden, eher einen Dreikampf auf einstellen können, zumal sie ja jetzt auch noch nicht außer Reichweite sind. Also klar, es sind schon noch ein paar Pünktchen Unterschied, aber so ganz rausrechnen würde ich sie halt einfach nicht, weil sie gerade wirklich in so einem Flow drinne sind, mit einer wirklich starken Verfassung. Und vor allen Dingen, was auch sehr, sehr wichtig ist, dass du hast es angesprochen, Zivkovic gezündet hat, weil man hat es vorher mit der Verletzung von Kai Smits, war da so eine Lücke entstanden auf der Position und das hat halt Zivkovic jetzt wirklich sehr gut aufgefangen, weil Taito und Einarsson ist halt nicht so konstant gut auf dem Level und Zivkovic hat es jetzt sehr gut gemacht, muss auch natürlich viel spielen, weil er auch entsprechend Leistung bringen muss, weil man auch jemanden dort haben muss, aber auch so mit Mats Mensah-Larsen und so kannst du auch mit einem rechts in dem Rückraum spielen. Und das machen sie wirklich sehr, sehr gut. Eins ist so ein bisschen Sorgen, ist noch Rechtsausposition, wo Johan Hansen teilweise Bälle liegen lässt. Das ist wirklich zum Haare raufen. Aber ansonsten, also dieses Team ist so stark besetzt. Also wow, kann man nur den Hut abziehen. Das ist wirklich jetzt eine verschworene Einheit. Und mich würde es nicht wundern, wenn sie am Ende sich auch noch den EF-Pokal holen. Und dem sie letztes Jahr nicht geschafft haben. Also da gibt es mit Sicherheit, glaube ich, nochmal ein bisschen extra Push.
jetzt kommt erstmal die Hannover-Burgdorf. Ich bin gerade im Spielplan drin, wer jetzt noch kommt. Dann Melsungen, das wird natürlich ein starkes Stück. Aber
Magdeburg.
Magdeburg kommt ebenfalls noch. Dann am 26.04., da bin ich in der Halle, da freue ich mich sehr, gegen Leipzig. Also, ob ich mich da sehr freue, werden wir sehen. Ich bin zumindest in der Halle. Da bin ich zumindest da. Freitagabendspiel, sehr, sehr geil, habe ich Bock. Und dann kommt Stuttgart noch, der HSV, Eisenach, in Eisenach. Auch eklig, gerade wenn es so gegen Ende Mai ist, das Spiel, glaube ich, für Eisenach ja, vielleicht noch sehr, sehr viel geht. Das ist auch mal gar nicht mal so easy zu spielen. Und dann Gummersbach zu Hause und dann der BRC auswärts. Also es ist schon noch einiges möglich auch. Also das definitiv. Und gerade wenn sich das Magdeburg-Spiel im direkten Duell, sage ich mal, vielleicht ziehen können. Wobei mir da ehrlich, wie gesagt, bei den oben, gerade bei den obersten Zweien, die Fantasie fehlt. Also wirklich die Fantasie fehlt. Weil selbst die dreckigen Spiele, die ziehen sie halt. Und das ist genau das, was du machen musst, um dann eben auch die Möglichkeit zu haben, da ganz oben zu stehen in der Tabelle am Ende der Saison. Magdeburg, vielleicht der Vollständigkeit halber, auch gewonnen mit 30-27 gegen den BHC. nicht sexy, aber selten. Und auch die Füchse auch wieder knapp mit 35, 34, aber eben auch wieder mit eben plus 1 gegen die HBW Balingen-Wallstätten, die da momentan vorneweg marschieren mit 45 Punkten. Magdeburg aber noch ein Spiel weniger, Sebastian.
Genau, und da würde ich sagen, jetzt mal eine kurze Pause, denn wir haben ja noch ein weiteres Derby und da müssen wir auf jeden Fall auch noch drüber reden, hier gleich bei Anruf am Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, jetzt sind wir zurück hier bei Anruf am Handball-Talk und wollen natürlich nach dem Nordderby auch über das Ostderby reden. Eine Partie, die mit Spannung erwartet worden war, natürlich aufgrund der Nähe der beiden Städte. Natürlich jetzt noch nicht so viele Spiele in den letzten Jahren gehabt, aber man wollte natürlich genau drauf schauen, wie diese Partie aussieht. Das Hinspiel war ja auch schon ja, durchaus knapp. Hat ja Eisenach damals in eigener Halle mit 25-24 gewonnen. Ja, was soll man sagen? Die Eisenacher dürfen sich jetzt doppelter Derby-Sieger nennen, gewinnen Leipzig mit 31-29. Ja, Patrick, also irgendwie Eisenach liegt der Leipzig nicht.
Also erstmal sind es 200 Kilometer immer noch Distanz zwischen den beiden Städten. Das ist schon noch mal ein Stückchen. Eisenach hat mehr was mit Mitteldeutschland und Hessen zu tun eigentlich als mit Sachsen. Aber klar, es ist ein Ostderby. Das wurde ja auch vorher immer wieder kommuniziert, immer wieder auch hochtrabend verkündet von beiden Vereinen und auch eben entsprechend in der PR musst du es machen. Das ist klar, auch wenn es das Spiel jetzt vielleicht nicht so häufig gab bisher, also ich glaube 2015 das letzte Mal in der ersten Liga, bilde ich mir ein, oder zweiten Liga damals noch, bevor ich weiter irgendwelche Quatsch erzähle. Es war auf alle Fälle ein bisschen her und ja, klar, also das war in der Kommunikation beim DFK auch schon seit vielen, vielen, vielen Tagen und Wochen im Hinterkopf dieses Spiel natürlich. Einerseits wegen der Vorgeschichte mit dem Buzzerbeater da, ne, und der Auszeit, wo die Uhr weitergelaufen ist im Hinspiel. Und dann natürlich auch das 6.000-Fanspiel, was es letztendlich auch war. Die Halle war proppevoll, 6.000 in der Halle gewesen. Anderthalb davon insgesamt ungefähr aus Eisenach, habe ich gelesen. Ich war selbst, wie gesagt, nicht da, habe mich auch ein bisschen geärgert drüber. Es war super laut, habe ich mir bestätigen lassen, auch von Leuten, die da waren, auch von Leuten, die fürs Fernsehen da waren, die gesagt haben, man hat nicht mal was in ihr Stecker verstanden, wo man selbst ins Mikrofon gesprochen hat. Also die Stimmung muss zumindest zu Beginn extrem krachend gewesen sein, auch dank der Eisenach-Fans, die natürlich da angereist sind mit Sonderzug, mit Bier am Sonderzug und mit, ja, mit Fan-T-Shirts. Und Sebastian, bevor ich meine Meinung dazu kundtue, vielleicht erstmal deine Meinung.
Also ich fand das ja, ich habe das, glaube ich, wo war das, bei dem Jari von Dein gesehen gehabt, dass die sogar einen Bierstand auf dem Zuggleis aufgestellt haben. Wie geil einfach zu sagen, oh ja, wir stürzen jetzt am Gleis und verkaufen jetzt mal Bier. Richtig, also ich finde die Idee geil und ich finde auch, das macht es auch was zu einem was Besonderen, weil Sonderzug im Handball habe ich noch nie gehört, bin ich ganz ehrlich. Also das habe ich, glaube ich, noch nie gehört. Ich fand die Idee geil, sie haben es mega geil gemacht. Natürlich, klar, kann man mit Sicherheit über vieles diskutieren, aber die Idee und auch die Umsetzung haben mir persönlich jetzt als rein neutraler Beobachter echt gut gefallen, weil das auch zeigt, wie viel Bock Eisenach auf die erste Liga hat.
Also Sonderzug gab es schon, hat auch der DFK schon mal gemacht, als die im Final Four waren tatsächlich, sind die Feuerbälle und die Stehplatzbande, was ja da so zwei Fangruppierungen sind, mit anderen Fans im Zug rübergefahren tatsächlich, ja. Oder
aber auf jeden Fall sehr, sehr selten
noch.
Halt, ja.
Aber super selten und in der Größenordnung mir auch noch nicht bekannt gewesen. Und ich fand es auch überragend, das hat ja auch Jari von Dein entsprechend mit begleitet. Natürlich ist er mit im Sonderzug da unterwegs gewesen. Rückzugs ist dann nach dem Sieg die Mannschaft auch mit Sonderzug gefahren, mit den Fans zusammen. Hat den Bierhahn komplett auch abgeschraubt. Also da war das Bier bis zu einer Viertelstunde vor Ende noch flüssig, dann war es auch schon alle. Meine Meinung, andersrum, die kommt gleich. Mich würde mal deine Meinung interessieren zu den Fanshirts, weil es ja doch eine rege Diskussion war im Vorfeld, natürlich auch beide Mannschaften im MDR-Sendegebiet, deswegen war das natürlich auch im MDR medial begleitet worden, im Vorfeld schon das ganze Thema als Ostderby. Und dass es dann eben die ersten Gerüchte dann gab in der Leipziger Volkszeitung und ja, guck mal, das auf den Shirts steht angeblich, ne, was ist grün und auf Knopfdruck nach 6 Sekunden rot, was ist grün Was ist grün und auf Knopfdruck rot?
Ein Leipziger, in 6 Sekunden.
In 6 Sekunden.
Genau.
Irgendwie so, genau. Und dann schwappte so dieses Gerücht hoch, dass es auf den Shirts stehen könnte. Dann habe ich das von, habe ich die ersten Bilder bekommen, dass es stimmt. Meine Meinung gibt es gleich, Sebastian. Wie hast du das gesehen?
Also ich fand's schon hart. Also das ist schon wirklich, das ist schon richtig, richtige Stichelei. Richtung Hinspiel, wir uns ja diese 6 Sekunden, für die, die es vielleicht nicht im Schirm haben, war ja angeblich von der Uhr verschwunden worden. Und da gab es ja dann auch nach, ich glaube, monatelang auch dann die Entscheidung, nee, das Ergebnis bleibt so bestehen. Und dann wollte auch Leipzig auch dann keinen Einspruch mehr erleben, weil das, wie gesagt, ein ultra langer Prozess gewesen ist. Kann ich auch nicht nachvollziehen, dass das so lange gedauert hat. Also da muss man sich mal im DRB auch mal hinterfragen, dass Einsprüche so lange dauern. Und ich fand's hart an der Grenze, wie sowas schon ein bisschen drüber.
So, wie verpacke ich das jetzt? Also, ich, ja, wie sage ich das jetzt? Also für alle, die vielleicht mich noch nicht gehört haben, ich bin absoluter Fußballfan und fußballerisch sozialisiert im Wilden Osten, ja, wie man im Westen gern mal sagt. Total dummes Sprachbild, aber ne?
Anhänger, Wilden Westen, aber egal.
Anhänger gewesen früher von Dynamo Dresden, entsprechend mit der jeweiligen Fankultur ein bisschen rougher aufgewachsen, sicherlich auch, kann man so sagen, ja. Nicht asozial, aber rougher einfach. Ich fand und ich habe ein sehr gutes Verhältnis zum DFK und ich mache den Podcast des SC DFK Leipzig jetzt seit einiger Zeit. Und trotzdem lasse ich mir den Mund nicht verbieten und trotzdem auch in der kleinen Angst, dass mir Carsten Günther eine Schelle gibt das nächste Mal in der Halle, wenn er es überhaupt je mitbekommen sollte oder das Social Media Team vom SC DFK.
Ich schicke Ihnen den Link direkt.
Ja, bitte. Tut mir das leid, aber ich fand's überragend geil. Lass es mich kurz begründen, ich fand's überragend geil, weil genau das ist das, was ich mir wünsche im Sport, dass es auf einer sportlich fairen, kreativen Art und Weise möglich sein muss, nichtsdestotrotz seinen Verein so extrem zu supporten, dass es auch mal über die Grenze hinausgeht. Aber das ging es für mich nicht. Also es stand nicht drauf. Ich sag mal so, wir hatten damals, als ich mich noch Fan geschimpft habe, wo ich noch jetzt nicht über die Mannschaft berichtet habe, journalistisch, es gab Motto-Shirts von Dynamo Dresden. Ja, es ist Fußball, aber die einen, ich sag mal so, die Horrorfilmperson Freddy Krueger mit einer Dynamo Dresden-Mütze, mit dieser Klingenhand und dann hat diese Klingenhand Dinge gemacht mit einem Aue-Fan, die ich jetzt nicht aussprechen kann, weil das natürlich dann sonst gesperrt werden würde hier. Das war für mich eins drüber, ja. Aber das war völlig legitim für mich. Ich fand es völlig in Ordnung. Das musste so kommen. Das sind Fans, das hat mit dem offiziellen Verein ja nichts zu tun. Natürlich hat auch der Geschäftsführer dann gesagt, ja, ein bisschen Salz in die Wunde streuen muss man dann schon dürfen. Und ich finde, das ist auch völlig in Ordnung. Ich finde es völlig legitim. Die Antwort sollte dann in der Halle kommen. Und zwar, dass man einfach dann mit einem 5000er Block an Leipzig-Fans, die Eisenach-Fans an die Wand brüllt. Und zwar 60 Minuten durch am Stück. Und das muss die Antwort sein, ohne Beleidigung, ohne irgendwie Handgreiflichkeiten sowieso nicht. Aber einfach halt mit allem, was ich habe, das ist in diesen 90 Minuten mit Pause und drum und dran nichts Wichtigeres gibt für mich als Mensch, als diesen Verein. Das hat Eisenach gelebt in Teilen der Fans. Leipzig weiß ich nicht, wie gesagt, weil ich nicht da war. Aber das wünsche ich mir doch. Und wenn es ein Derby ist, und dann, das ist zum Beispiel auch dann so ein Fakt, dann muss ich zum Beispiel mir auch mal Gedanken machen, okay, muss ich dann zum Beispiel sportlich fair klatschen, wenn die Gästemannschaft reinkommt in die Halle und sich aufwärmt? Dann ist vielleicht meine Antwort auf so ein Shirt zu sagen, ey, die werden halt mal ausgepfiffen mit 5000 Mann und richtig zusammengebrüllt, dass sie sich einscheißen, die Eisenacher, in die Kabine zurückgehen, kurz vorm Spiel sich umziehen und sich denken, verdammte Scheiße, ich habe überhaupt keinen Bock, hier draußen gleich Handball zu spielen, weil mich hassen 5000 Menschen. Jetzt kann man sagen, ja, Patrick, der Fußballassi und es ist trotzdem nur Sport und so. Naja, aber das wäre eine Antwort gewesen, die genauso gepasst hätte. Dann muss ich mir halt als Verein irgendwas ausdenken, als Heimmannschaft, wenn ich merke, das provoziert mich. Und nur das sollte es ja, und es hat ja funktioniert, entsprechend noch besser. Ich kann nicht nachvollziehen, wie man das nicht gut finden kann. wenn man dann immer kommt mit Handball, ist so ein emotionaler Sport und so toll und ja, ist es auch, natürlich. Aber von meiner Warte aus darf es manchmal ruhig ein bisschen, und das sage ich mit größter Vorsicht, aber das ist meine Meinung, asozialer sein. Ein bisschen dreckiger. Ich meine, die Handballjungs, ganz ehrlich, wenn du Spieler fragst, wenn ich Spieler frage, Sebastian, oder alle da draußen, die die Möglichkeit haben, die wissen ganz genau, auch auf einer Handballplatte wird getrash-talkt, da werden Vulgarismen ausgetauscht, da wird gesagt, ich F deine Mama. Das gibt's alles ganz genauso. Die belippen sich ganz genauso auf der Platte unten. Die kneifen abseits vom Schiedsrichterblick auch mal an Stellen, wo man sich nicht hinkneift. Da gibt's genauso Frotzeleien am Kreis und so weiter und so fort. Lass uns bitte nicht so tun, als ob das die weltfairste Sportart wäre und wir fühlen uns beleidigt durch ein T-Shirt, was mich ein bisschen provoziert. Statement Ende.
Gut, dann darf ich. Aber ich finde... Und ich finde auch, als ich gesagt habe, das ist ein bisschen über der Grenze, aber das habe ich, war jetzt nicht so gemeint, dass ich das jetzt schlimm finde, weil das macht es halt auch so ein Derby halt, oder ne, wenn wir über ein Derby reden, dann macht es halt auch ein Derby halt aus. Oh mein Gott, muss halt dann drüber stehen. Es ist halt einfach so. Mein Gott, dann gibst du halt die Antwort sportlich und dann sagst du halt hier, ja, hier, Dankeschön für das T-Shirt, wir haben euch hier mit 7 aus der Halle gestellt, jetzt seid mal ruhig für die nächsten Monate. So, ist ja auch ganz einfach. Also ich finde auch, so eine Diskussion darüber zu machen, dass man sich da auf den Schlips getreten fühlt. So, jetzt ist es richtig.
Ja, das, oder weißt du, ganz ehrlich, oder du, keine Ahnung, wenn feststeht, dass Eisenach, ich wünsche es nicht, ne, um Gottes Willen, ist jetzt nur ein hypothetisches Beispiel. Wenn feststehen würde zum Beispiel, dass Eisenach abgestiegen ist,
kannst du auch ein T-Shirt machen.
Dann machst du halt auch ein T-Shirt.
Genau.
Oder machst nach der Saison einen Social-Media-Post. Irgendwas, wo du gegen... Irgendwas.
Ja, und das ist auch nicht mal was Schlimmes, mein Gott.
Das ist überhaupt nichts Schlimmes. Im Gegenteil, wenn du auf TikTok unterwegs bist, wie mit welcher Perfektion das Sportverbände, große Unternehmen, Fußballvereine da machen, sich gegenseitig zu sticheln mit Memes und so weiter und so fort und aber auch kommentieren die Videos gegenseitig und so aber auch die neue Generation, weil nun mal die Gen Z darüber angesprochen werden muss, über solche Sachen einfach, es schafft, ins Boot zu holen und für Fußball zu begeistern, dann nutzt es doch wenigstens und erzeugt so Reichweite und es kommen trotzdem neue Leute zum Handball und dann kannst du den Leuten sportlich in der Halle zeigen, dass es eben was komplett anderes ist, dass es fair zugeht, dass es die Möglichkeit gibt, hier eben zum Sport zu gehen, ohne Angst haben zu müssen, wie beim Fußball vielleicht in Teilen, wenn ich da mit meiner Familie hingehe oder sowas, ne? Gar nicht die Frage, überhaupt nicht die Frage. Und ich meine, gerade in Thüringen, wo Eisenach ja auch liegt, da hat man jetzt ein ganz schlimmes Gegenbeispiel gehabt, wo ich eben sage, mit meinem Kind kann ich nicht zum Fußball gehen, wenn Erfurt gegen Jena spielt. Weil da wirst du selbst im Familienblock beschossen mit Pyrotechnik, mit Leuchtspuren. Dann mach doch aber, dann nutzt doch trotzdem solche Möglichkeiten, die dir ein Derby bietet. Einfach.
Mach es auf eine spielerische Art.
So mach es auf eine spielerische Art mit Witz und Humor. So, weißt, wenn sich beide so hochschaukeln, bis zu einem Level von, okay, wir sind noch ein Witz entfernt, dass es vor Gericht geht und beide sich aber dann angrinsen und sagen, okay, jetzt lassen wir das, weil wir wissen, die nächste Aktion, die wäre jetzt drüber, die nächste Aktion wäre nicht mehr so feierlich, aber bis zu dem Level das hochzuschaukeln, so erzeugst du ja auch noch viel mehr Reichweite und machst im Endeffekt vielleicht die Tür auf für neue Handballfans, die das davor gar nicht so gecheckt haben, wie cool Handball ist.
Ja, und du kannst auch immer noch Gegenaktionen starten. Also kannst du auch sagen, ja, Eisenach kann nur mit 59,94 gewinnen. Also in der 6 Sekunden kannst du auch die fehlende Zeit abrechnen. Also hätte man als Gegenbeispiel ja machen können. So ist ja jetzt nicht, ja, als jetzt mal so als gerade kreative, spontane Idee, die ich jetzt mal hier so entwickelt habe. Also von daher, da gibt es Möglichkeiten und ich finde es auch nicht schlimm. Man muss es auch nicht übertreiben. Mein Gott, das ist einfach nur ein T-Shirt, Leute.
Das und wie gesagt, dass ich mich schwer tue mit, wir begrüßen unsere Gästefans und Gästemannschaft mit dem sportlich fairen Applaus, das habe ich schon 1000 Mal gesagt, da kann ich mich nie mit anfreunden. Ist auch witzig, weil ich das in ganz vielen auch in großen Fußballpodcasts mit hunderttausenden Views höre immer wieder, wenn es um Handball geht, dass das mega cool und alles fett und total super, aber das, was soll das? Aber egal, lass uns über das Sportliche vielleicht ein bisschen reden.
Genau, aber das machen wir in einer kurzen Pause hier auf eurem Handballtalk auf meinsportpodcast.de. Ja, und jetzt, nachdem wir uns sehr ausführlich über das Thema Fanshirts und Derby beschäftigt haben, lass uns mal zum sportlichen Teil kommen, Patrick. Ich hab's schon gesagt, es war ein spannendes Derby, es war spitz auf Knopf, aber man muss sagen, in diesem Kampfspiel hat die Kampfmannschaft aus Eisenach am Ende über 60 Minuten halt kampftechnisch besser gemacht, um im Kampfrhythmus zu bleiben.
Also erstmal danke, wenn du noch da bist und du hier zuhörst und nicht Wutin Brand, wie schon eine Mail geschrieben hast an der Stelle. Dankeschön. Ja, es hat die Mannschaft gewonnen, die Derby-Emotion und die Derby-Härte und die Derby-Ernsthaftigkeit über 60 Minuten auf der Platte gelassen hat. Und ich bin davon überzeugt, dass Leipzig hätte gewinnen müssen, weil sie einfach auch die bessere individuelle Qualität haben, wenn sie ebenfalls diese Härte gebracht hätten über 60 Minuten. Aber die letzten 20 Minuten waren eben ganz klar pro Eisenach. Und ich möchte dir mal eine Sache, ich sage jetzt nicht, von wem ich es bekommen habe. Ich habe, also wie gesagt, ich kann sagen, es ist jemand aus dem Kosmos.
Kosmos, ja.
Der in der Halle war. Und die Nachricht lese ich einfach mal vor, weil ich eben gefragt habe, wie es war und so weiter und so fort. Weil ich gesagt habe, Mensch, ich habe das letzte Mal nur einen Ticker gelesen, als sie mit plus 5 geführt haben. Und da wurde mir geschrieben, kennst doch Leipzig, als Eisenach dann mit einem vor war, war klar, wie das ausgeht. Und das fand ich krass, weil es natürlich auch Leute sind, die sich mit Handball wirklich super auskennen und natürlich auch in dem Metier genau arbeiten und das gleiche Gefühl haben, wie ich das habe, dass ich eben immer ein bisschen zittrig werde, wenn Leipzig mit plus 5 führt und es dann eben nicht schafft, das so routiniert runterzuspielen, sondern eben wieder enger wird. Weil ich habe dann immer das Gefühl, die Gefahr des Kippens irgendwie recht groß. Und auch das war wieder der Fall jetzt am Wochenende.
Ja, und wie gesagt, es sah ja nach 5 Minuten der Pause sah es ja gut aus, ne? Du hast angesprochen, 5 vorne, 21-16. Okay, man wickelt sich so ein bisschen gut. Und dann aber ist wieder so dieser Bruch so ein bisschen reingekommen. Und ich finde halt einfach auch, wenn du, ich meine, da darfst du nicht vergessen, wenn wir über Eisenach reden, reden wir vor allen Dingen über Manuel Zehnder. So, der Typ nimmt sich 10 Würfe oder 12 oder 15 und trifft meistens 5 bis 9, 10, wie auch immer, je nachdem, wie viel er sich nimmt und wie sein Tag ist. So. Und der Mann, manchmal der beste Werfer seines Teams, der war wirklich quasi, wenn du dir das auch anschaust, eigentlich nicht existent auf dem Niveau, von dem wir ihn kennen. 2 von 6. So, denkst du, okay.
Aber interessanter Satz, dann lasse ich dich sofort wieder weiter von alleine. Ja. Das war natürlich auch Thema auf der Pressekonferenz, die ich mir reingezogen habe im Vorfeld dieses Spiels. Genau diese Frage, genau dieses, okay, eigentlich muss man doch nur Zehnder verteidigen und dann ist Eisenach doch eigentlich, ne? Und da hat Runar Sigtriksson was ganz Schlaues gesagt, was sofort diesen Wind rausgenommen hat. Er hat gesagt, ja, also im Hinspiel hat er 2 Tore gemacht und wir haben verloren. Und deswegen glaube ich nämlich auch, dass der Fokus in der Leipziger Vorbereitung gar nicht so extrem auf Zehnder lag. Weil ich glaube wirklich, dass denen klar war, dass eben auch andere Handball spielen können.
Wie diese Partie auch eindrucksvoll bewiesen hat. Also klar, natürlich, dann hast du halt, sag ich es mal so, wenn halt Zehner halt nicht seine X-Hütten halt macht, sondern seine 7 bis 10 oder so, hast du halt dann aber in diesem Fall eine Mannschaft gebündelt gehabt, die 4, 3, aber wirklich, also halt, wo halt jeder sich reingeschmissen hat, jeder seine Chance dann auch bestmöglich genutzt hat. Und das muss man auch schon sagen. Also Dominik Gebner hat zwar 9 Bälle gehalten, was er wirklich gut gemacht hat. Von der Quote her war Eisenach leicht besser, weil dann Konecki zwischen der zweiten Halbzeit echt überragend gehalten hat. Aber ja, also das muss man sagen. Nee, die Eisenacher haben es da auch dann wirklich mit dem Kollektiv geschafft, dieses Kampfspiel zu machen. Die 3-2-Einzigen waren dann auch noch in der zweiten Halbzeit nochmal das Stück besser, um sie dann noch mehr vor Probleme zu stellen. Ja, und dann verlierst du so eine Partie am Ende.
Ja, und es ist so ein bisschen Leipzig und kleine Gegner, kleinen bei einem Respekt und Anführungszeichen. Das ist irgendwie, ach, ich weiß es nicht. Jetzt kommt Balingen, da habe ich eigentlich ein gutes Gefühl am Samstag. Dann bin ich gegen Lemgo in der Halle wieder. Da kann ich eigentlich mal mit Robin Bulitz telefonieren währenddessen. Ja, der ist ja Lemgo-Ultra. Das ist ein Nachbarschaftsduell. Leipzig, die Saison, es ist wie immer. Es geht eigentlich um...
Es geht rauf und runter.
Es geht darum, eine möglichst gute, attraktive Ausgangssituation zu schaffen für Fans, Sponsoren und Neuzugänge für nächste Saison. Und ich weiß halt nicht, wie oft das schon irgendwie ab März, April eines Jahres eigentlich so das einzige noch Machbare war für eine Saison in den letzten Jahren, seit dieser Saison auf Platz 6. Dass man immer irgendwann dachte, oh, super krass und es läuft brutal und das wissen auch im Verein alle, das mache ich, um Gottes Willen, ne? Und dann wieder eine Phase drin, wo du feststellst, nee, nee, irgendwie schwierig. Und jetzt geht es im Prinzip wieder darum, also ich hoffe mal, dass das Thema Abstieg inzwischen, dass das durch diesen Dreier-Run ad acta gelegt worden ist. Jetzt sind es 8 Punkte vor. Und du hast auch noch Spiele weniger. Aber ich weiß, also die Saison ist wieder eine, wo ich das Gefühl habe von, okay, was machen wir jetzt damit?
Ja, bin ich absolut bei dir. Es ist wieder so nichts Halbes, nichts Ganzes. Und passt ganz gut in diesem Fall wieder. Du hattest wieder gute Ansätze, hast wieder top mit Top-Mannschaften gut mitgehalten. Ne? Das darf man nicht vergessen, hast Kiel geschlagen daheim, hast gegen Magdeburg unentschieden gespielt. Also da waren schon gute Leistungen auf jeden Fall mit dabei, aber diese Konstanz ist halt einmal das Problem vom SCDFK Leipzig. Das ist einfach etwas, was sich seit Jahren durchzieht, egal wer auf der Trainerbank ist, das muss man auch ganz klar sagen. Und da muss man dann vielleicht dann auch irgendwann natürlich manchmal noch mal größere Fragen stellen, inwieweit man vielleicht auch den richtigen Kader zusammengestellt hat, inwieweit man vielleicht auch dort nochmal gucken muss, um vielleicht Spieler zu holen, die dann noch eine höhere Konstanz an den Tag legen. Ich meine, da hast du auf jeden Fall gute Leute. Klar, das müssen wir jetzt uns Pech, das dürfen wir auch nicht vergessen, ne, mit Witzke, der lange ausgefallen ist beispielsweise, oder auch ein Franz Zepper, der jetzt auch so ein bisschen gebraucht hat, um wieder richtig reinzukommen, nachdem er ja lange in Flensburg nicht viel Spielzeit bekommen hat aufgrund seiner Verletzung, aber
die beiden übrigens, genau. Die beiden die besten Werfer jeweils, ne?
Wollte also, gerade sagen, ja.
So, und ich kann es nur oft genug sagen, gerade, dass es mich also für die beiden auch einfach extrem freut, individuell wegen ihrer Geschichte einfach und eben auch wegen der Vorgeschichte einfach, ne? Beides auf ihre Art und Weise, dass wieder ins Rollen kommen. Ich habe es, glaube ich, letztes Mal schon gesagt, dass Luca einfach auch also ein gutes Gefühl hat, meiner Wahrnehmung nach, und sich wieder auch komplett fühlt. Sicherlich auch ein bisschen beflügelt vielleicht durch die Nominierung bei beiden.
Unmöglich,
ja. Wo man ja auch, also machen wir kein Geheimnis draus, dass da, glaube ich, auch unsere Meinungen auseinandergingen bei der Nominierung, bei unserer Anrufgruppe und bei mir, weil ich es auch gar nicht unbefangen werten kann. Aber natürlich auch habe ich auch viel gelesen, dass, sage ich mal, auch viele sich da sehr verwundert gezeigt haben über die Nominierung. Nichtsdestotrotz, glaube ich, den beiden tat es gut und war gut fürs Selbstbewusstsein.
Auch wenn Witzke, glaube ich, nicht gespielt hat, aber zumindest dabei zu sein, wieder in Flow reinzukommen, die musste. Oder die auch Abläufe reinzubekommen, weil ich finde auch gerade natürlich er als Rückraum-Mittelmann ist für mich eigentlich derjenige, der am ehesten Juri Knorr entlasten kann auf der Position.
Und ich sehe das Potenzial auch absolut.
Definitiv, wenn er fit ist, auf jeden Fall. Dafür bei Michael Schick, ich mag ihn auch sehr, aber er ist halt mehr dann dieser, wie Martin Strobel eigentlich ganz gut beschrieben. Er ist dieser Leitende, der nicht unbedingt so torgefällig ist, sondern seine Mitspieler gut in Szene setzen kann. Und diese Torgefahr hast du halt beim Witzke halt dann noch mit mehr. Und das macht es natürlich dann auch, gerade in einem Sport, wo es viel 1-gegen-1-Situationen gibt, natürlich dann noch wertvoller für die Nationalmannschaft.
Und nichtsdestotrotz, obwohl
natürlich auch Michael Schick hinten mit Innenblock überragend gewesen ist. Aber gut, das ist noch ein anderes Thema.
Was nicht so kurz kommen soll, ist trotzdem Eisenach. Glückwunsch.
Ja, auf jeden Fall, bitte.
Ne? Also,
also
Postfach ist wahrscheinlich jetzt schon voll langsam, aber oder dein Zug ist ja immer, du kriegst ja immer die Mails, wenn mich jemand nicht mag.
Oh, so viele Mails kriege ich gar nicht.
Ah, es ist doch schön.
Nein, ich
nein, aber das ist geil einfach. Das gehört dazu. Glückwunsch an Eisenach, die sie jetzt rausgeboxt haben, ein kleines bisschen, mit einem kleinen bisschen Puffer. Und
3 Punkte.
Auch da möchte ich sagen, einfach so positiv bekloppte Handballfans. Die möchte ich in dieser Liga haben. Ich möchte so einen Verein in der Liga haben, wo eben auch Handball die klare Nummer 1 ist in der Stadt, in der Region, wo alle komplett verrückt sind nach diesem Verein, hinter diesem Verein stehen. Das einfach leben und fühlen ohne Ende, das mag ich total gerne. Was nicht heißt, dass das beim BHC und bei Balingen nicht so ist. Bei Balingen ist es definitiv so, da ist es das Stadthighlight definitiv. Beim BHC von der Liga-Zugehörigkeit schon. Vom Interesse her kann ich es einfach nicht einschätzen, wie es ist.
Wir sind, glaube ich, einfach, es ist einfach diese Hallenthematik da. Die wechseln ja Wuppertal, Solingen, Düsseldorf, die sind halt nirgendwo so richtig halt daheim. Das ist halt so ein bisschen schade für den Verein.
So, und entsprechend kann sich da auch nichts vielleicht so etablieren und entwickeln, wie bei Eisenach. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist auch immer, also ich bin der Letzte, der da noch irgendwo drauf Wert legt, weil ich es einfach vom Alter her nie erlebt habe und ich das auch total Quatsch finde, sich da noch aufzugeilen. Aber nichtsdestotrotz, gefällt mir es trotzdem, dass mit Magdeburg, Leipzig und Eisenach einfach dann drei Ostvereine in der Liga sind. Und auch das finde ich immer noch irgendwie schön, weil es eben auch zeigt, dass man vielleicht in Anführungszeichen in einer Region wie Eisenach, wo das Geld nicht auf Bäumen wächst, was es nirgendwo tut, aber vielleicht nicht so auch größere Unternehmen und Firmen ansässig sind in der Häufigkeit wie in anderen Städten und eben Vereine, die andere Möglichkeiten haben, monetär entweder aus größeren Städten kommen oder einfach wo gewisse Firmenstrukturen im Hintergrund einfach stehen, die andere Sachen ermöglichen, dass es mich einfach freut, dass trotzdem so eine Arbeit auch belohnt wird und da bin ich immer ein großer Fan von, egal wo der Standort ist, wenn es dazu noch ein ostdeutscher Standort ist, der immer noch zu kämpfen hat mit gewissen strukturellen Schwierigkeiten und immer auch mit der Wahrnehmung in Teilen, egal in welcher Sportart, dann freut mich das umso mehr.
Ja, und vor allem, wenn wir nicht wissen, ich glaube, diese Halle, allein schon wegen der Halle muss Eisenach der Rinne bleiben. Also diese Halle ist einfach geil und ich freue mich schon, Ostersonntag, Derby wieder gegen Magdeburg. Diese Halle, die wird sowas von brennen, das glaubt mir mal. Ich glaube, Magdeburg, die haben jetzt schon keinen Bock, nach Eisenach zu reisen, weil einfach jetzt mit dem Derby-Sieg im Rücken, Alter, ich glaube, diese Halle wird sowas von abfackeln. Also, das ist brutal, glaube ich. Das stimmungsmäßig wird auf jeden Fall Ostersonntag ein Riesenhighlight und da kann man auch mal für anderthalb Stunden mal Familie sein lassen und einfach nur gucken, weil das wird geil. Das wird richtig geil, ich freue mich schon.
Das ist richtig, die Familie rennt im besten Fall, wir klopfen auf Holz nicht weg. Was uns wegrennt, Sebastian?
Ist die Zeit.
Ist die Zeit und deswegen lass uns über was anderes sprechen, was uns auch wegrennt, wenn wir so weitermachen in dieser Gesellschaft im Allgemeinen und eine Werbung noch davor machen, aber dann lass mich den Teaser noch zu Ende machen. Wir wollen über was reden, was keine guten Neuigkeiten sind und was sehr schwierig ist. Es geht um das Thema Ehrenamt, im speziellen Schiedsrichter im Sport in Deutschland. Und jetzt gibt es eben auch die ersten Äußerungen oder die ersten ganz klaren Äußerungen dazu im Handballkosmos, die wir besprechen müssen.
Ja, und jetzt sind wir zurück und Patrick hat es gerade schon angeteased. Es gibt einen offenen Brandbrief, wie sie es selbst beschreiben, vom Badischen Handballverband mit der Überschrift Quo Vadis Handball, ein Brandbrief, in dem der Verband darauf aufmerksam macht, dass es eine massiv steigende Aggressivität in den Hallen gibt. Spielabbrüche bis in die E-Jugend, vereinseigene Schiedsrichter, die weinend das Feld verlassen, Schläge, Kopfstöße und Beleidigungen in einem nie dagewesenen Ausmaß. Also wer sich das durchliest oder schon auch durchgelesen hat, muss einfach zu dem Schluss kommen, so kann es nicht weitergehen. Das ist nicht der Handball, der dort beschrieben wird, weil bei allem sportlichen Wettkampf ist der Handball doch eigentlich ein sehr, sehr fairer Sport. Und klar, da gibt es mal ein bisschen rauer zu, wir haben es auch gerade besprochen, aber meist sind wir doch eigentlich sehr, sehr fair und kommen sehr gut miteinander klar. Deswegen sind diese Worte und auch diese Sachen, die dort passiert sind im Badischen Verband, etwas, was ja zu denken gibt.
Es ist, glaube ich, ich versuche es nicht allzu groß zu machen, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Auf der anderen Seite ist es halt, ich habe es vor der Werbung schon gesagt, ein Thema, was eine komplett gesellschaftliche Relevanz hat, weil es eben nicht nur ein handballspezifisches Thema ist. Jetzt ist es das erste Mal in meiner Wahrnehmung, seitdem ich mich mit ein bisschen Handball beschäftige, dass es einen Handballbezug hat. Man hört es sonst immer ja vor allem im Fußballbereich, dass es da eben auch körperliche Angriffe gibt und so weiter und so fort auf den Kreisligaplätzen dieses Landes. Und in meiner Lebensrealität hat das bisher gar nicht so stattgefunden, überhaupt die Möglichkeit in Erwägung zu ziehen, dass es auch beim Handball so sein könnte. Und als ich das gelesen habe, da musste ich, und dafür bin ich erst 26, glaube ich, noch sehr, sehr viel lernen. Und habe für mich dann festgestellt, okay, krass, vielleicht ist das einfach auch ein Problem, Sportarten unabhängig und Sportarten unspezifisch. Die Frage ist, was machen wir jetzt damit? Es wird vielleicht, und das, wie es halt meistens ist, dann schlägt das hohe Wellen, dann wird das aufgenommen in Podcasts beispielsweise, dann wird das vielleicht nochmal hier und da in Expertenrunden im Fernsehen irgendwo thematisiert, dann macht der DHB irgendwann einen Respekt für Schiedsrichter-Spieltag draus, wir klatschen alle mit Klatschpappen, wo Go Referee draufsteht und danke ans Ehrenamt und drei Wochen später weiß es keiner mehr, weißt du? Weil es immer so ist.
Ja, und ich meine, wir sehen es ja auch schon so ein bisschen, dass der Ton ja auch in vielen Lebensbereichen ja auch rauer wird. So ist es jetzt ja nicht. Also das glaube ich, das haben wir auch schon festgestellt, dass es in den letzten Jahren auch schon rauer zugegangen ist, dass auch Ja, das ist auch da wirklich auch, ne, wir kennen es ja vor allen Dingen, du hast gesagt, vom Fußball kennt man es vor allen Dingen auch, wo Schiedsrichter attackiert werden. Auch das habe ich schon mitbekommen, habe da auch schon Artikel drüber geschrieben und so weiter. Was etwas ist, was nicht schön ist, was wir nicht sehen wollen, denn wie gesagt, man kann unzufrieden sein, wie ein Spiel ausgegangen ist. Man kann auch unzufrieden sein, wie ein Schiedsrichter das Spiel gepfiffen ist. Aber man sollte nicht seinen emotionalen Gemütszustand davon abhängig machen, wie gut der Schiedsrichter gepfiffen hat, wie gut die eigene Mannschaft gespielt hat und deswegen der Meinung sein, allen und jeden beleidigen zu können, allen und jeden attackieren zu können, wie einem gerade lustig und zumute ist. Deswegen muss man sich oder muss sich jeder hinterfragen, inwieweit er alles dafür tut, dass es ein faires Miteinander im Sport gibt, aber auch natürlich in allen anderen Lebensbereichen, dass man dann auch, wenn solche Leute da sind, die neben einem sitzen und noch aufsteht und dann darauf hinweist, Junge, bis hierhin und nicht weiter. Weil ich finde, das gehört auch etwas zu so einem Thema Zivilcourage ein bisschen auch dazu, dass man auch ja, sich dann nicht versteckt, weil man bloß nicht mit hineingezogen werden will. Weil dann machen diese Menschen immer wieder weiter, weil sie ja das Gefühl haben, sie werden oder keiner schränkt sie ein, sie fühlen sich bestätigt, was auch immer, keine Ahnung. Meistens suchen sie ja nur Bestätigung, die Leute meistens, die sowas tun. Aber das ist jetzt sehr allgemein, das ist natürlich klar in vielen Bereichen mit Sicherheit noch ein bisschen sehr spezieller, genau was die Ursachen dafür sind. Aber man muss sich damit generell auseinandersetzen und dafür halt sorgen, dass halt sowas halt nicht nochmal und nicht weiterhin einfach im Sport und auch darüber hinaus stattfindet.
Ich finde es halt immer so faszinierend und ich bitte darum, das Wort faszinierend nicht falsch zu verstehen, ne? Also ja, es gibt auch viele Fälle von Gewalt gegenüber Schiedsrichtern auf dem Platz oder auf der Platte, wo das Spieler betrifft, die dann anfangen, um sich zu schlagen im Extremfall und was weiß ich noch alles. Aber häufig, gerade wenn es eben in die DEF-Jugend geht, ne, die Eltern am Rand. Also ich bin so gottfroh, dass ich hatte extrem supportende Eltern, emotional dabei bei mir, mit mir mitgelitten und alles drum und dran, aber die haben an der Seite gestanden und die Klappe gehalten. Weil die wussten, ich hasse mich schon genug dafür, wenn ich einen Fehler mache im Tor und die nicht auf die Idee gekommen sind, wie viele andere normal tickende Eltern auch, nicht wild rumzuschreien. Man kann auch mal austicken als Elternteil. Ich glaube, wenn ich Kinder, ich wäre genauso. Ich glaube wirklich, ich wäre, wenn mein Sohn da irgendwo rumkaspert, aber vielleicht eher gegen ihn und dann Tipps und dann vielleicht ein bisschen motivieren wollen, gar nicht die Frage. Aber dann möchte ich auch mal ganz frech, und das maße ich mir jetzt einfach auch an, die Grundfrage stellen, wenn sich jemand jetzt irgendwo ertappt fühlt, wenn ich sage, ja, Wochenende für Wochenende wird da in Hallen rumgebrüllt und zwar nahezu die komplette Spielzeit. Warum? Also warum? Warum und wie unzufrieden muss man mit seinem eigenen Leben sein, dass das der Hauptinhalt vom Wochenende ist? Und das sage ich mit Absicht so provokant, weil ich finde, das hat halt, wenn es dann auch in den Bereich der physischen Gewalt abdriftet, was mit wirklicher Selbstkontrolle zu tun, mit Unzufriedenheit mit sich selbst, mit einem triefenden Selbsthass, der nach außen projiziert wird, weil das eigene Leben sonst scheiße langweilig ist anscheinend. Die Frage ist, wir können ja genauso wie der Badische Verband jetzt natürlich drüber sprechen, ach wie schlimm und ach wie blöd und so. Ich bin auch ganz ehrlich, weil das auch was ist, was dann irgendwo natürlich gefordert wird und vielleicht auch irgendwo dann geschrieben wird an Leute wie uns, die sich öffentlich äußern wollen in Form eines Podcasts zu gewissen Themen. Nein, ich habe keinen Lösungsansatz, weil sämtliche Gewaltpräventionsmaßnahmen, sämtliche Schulungen, sämtliche Sensibilisierungen, die seit Jahren im Fußball bemüht werden, es bringt nichts. Es bringt nichts. Ich will damit nicht sagen, hört auf und lasst es einfach laufen. Nein, überhaupt nicht. Es ist alles super wichtig zu sensibilisieren und das alles immer wieder auch zu thematisieren. Aber das ist nicht die Lösung. Weil das ist vielleicht ein Symptom bekämpfen, aber nicht die Ursache. Und ich weiß es auch nicht besser. Ich hab keine Idee, wie man das lösen können soll.
Ich bin da auch bei dir. Also ich bin da auch keine Lösung, zumal ich ja auch selbst als Jugendspieler, sage ich jetzt mal so, kein Kind von Traurigkeit war. Also da ging auch schon mal. Ich muss das zugeben, ich war, wo war das? Ich weiß, glaube ich, ich glaube in Oerlinghausen, glaube ich, habe ich mich mal mit Zuschauern angelegt. Ich habe mal vor Frust eine Wasserflasche kaputt geworfen. Ich habe schon Schiedsrichter beleidigt als junger Spieler. Das muss ich auch zugeben. Als ich Fan war in Lemgo, habe ich die Schiris beleidigt, was sie denn für eine Scheiße pfeifen würden und so weiter und so fort. Da bin ich mit Sicherheit, möchte ich mich gar nicht rausnehmen und so. Aber natürlich, ich glaube, ich bin mit dem Alter ein bisschen gereifter und ein bisschen ruhiger geworden. Meine Mom hat mir irgendwann mal gesagt, ich werde mit mir nicht mehr zum Handball, weil ich einfach zu emotional bin. ich glaube, das kann ich auch ganz ehrlich mal so teilen. Natürlich, wie gesagt, das ist natürlich im Sportlichen und gerade wenn noch Emotionen hochkochen, ist natürlich immer wieder ein bisschen, ne, geht ein bisschen mehr zu Sachen. Ich erinnere mich an ein Spiel, an ein Jugendspiel, wo wir als Gästefans durch den Notausgang rausgegangen sind, weil es so eine aufgeheizte Stimmung gewesen ist. Also das ist schon etwas, was man hier auch schon früher da gewesen ist und so weiter und so fort. Aber natürlich, klar, man muss irgendwie eine Lösung finden. Es hört sich blöd an, aber auch da, ich habe keinen Ansatz. Es wird einfach, glaube ich, nur einfach von mir der Appell geben, einfach, ja, Emotionen sein zu lassen, sie so ein bisschen einzudämmen und halt nicht körperlich aggressiv in Richtung Spieler, Trainer, Schiedsrichter oder was auch immer zu werden, weil das hilft im Endeffekt keinen, weder dem Kind, das gerne Handball spielt oder gerne auch noch weiter Handball spielen möchte, noch dem Verein, der dann eine schlechte Presse bekommt, beziehungsweise dann vielleicht auch sogar mit Repressalien wie Punktabzug, Spielverbot oder was auch immer bekommt. Also von daher, wie gesagt, appelliere ich einfach nur an den gesunden Menschenverstand und hoffe, dass sowas einfach weniger wird.
Steckt eure ganze negative Energie und euren Hass in Motto-Shirts gegen eure Gegner. Das ist mein Appell dazu. Letztendlich, um mich nochmal beliebt zu machen zum Schluss. Und ich habe nichts Konstruktives mehr beizutragen, Sebastian, aber
Ich muss so eine Sache noch sagen. Ich fand es immer cool, mein Opa hat immer, der hat sich so einen Kassettenrekorder damals geholt. Du kennst doch mit Sicherheit WM54, wie der Kommentator sagt, Tor und kein Tor. Und mein Opa hat das auf zwei Kassetten gespielt und immer, wenn ich einen Ball gehalten habe, hat er immer geschrieben, kein Tor. Total geil. Mein Opa hat so verrückte Ideen, dass er das super gemacht. Also schön. Das wollte ich auf jeden Fall. Und das ist ja auch das Zeichen, wie man auch so positiv auch seine Kinder unterstützen kann. Ne? Enkelkinder, wie auch immer. Also von daher, seid kreativ, macht sowas. Ich glaube, davon haben die Kinder im Endeffekt dann auch definitiv mehr.
Schön, dass wir so positiv hier rausgehen bei so einem blöden Thema. Aber
ich hatte so
jetzt gemacht, jetzt bin ich gespannt. Nein, ich habe wirklich nichts Konstruktives mehr zuzusagen, außer dass ich auch ganz klar sagen, weil du es ja auch angesprochen hast, ich war auch auf dem Platz im Tor. Ich war Oli Kahn-Typ. Das heißt, ich war richtig ekelhaft. Also ich war richtig eklig. Ich habe auch oft vom Typen, wenn ich einen guten Tag hatte, auch den sehr arroganten Keeper. Ich bin überhaupt nicht arrogant, aber ich habe den sehr oft gespielt auch. Und auf dem Platz fand ich dann schon geil. Und ich habe mich da auch extrem gepusht, aber ich bin ein riesen Trash-Talker gewesen als Kind und ich habe auch gerne mal das Knie ein bisschen höher gezogen, wenn ich einen Eckball abgefangen habe. Ich war auch eklig und ich glaube, das waren die meisten und das ist irgendwann auch okay als Kind und das ist vielleicht auch später noch mal als Erwachsener irgendwie okay, wenn man sich danach angucken kann und die Hand geben kann nach dem Spiel und das irgendwie auch trennen kann. Aber um Gottes Willen, ich glaube, ich bin einer von den 10%, die hier mit dem Podcast sich beschäftigen, egal ob hörend oder sagend, die am allerleisesten sein müssen.
Ja, und damit wollen wir unseren Podcast hier für heute schließen. Wir hoffen, euch hat es gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dürft ihr uns gerne Rezension schreiben bei Spotify und iTunes, habt ihr die Möglichkeiten. Uns auch gerne natürlich ansonsten auf dem Podcatcher eurer Wahl folgen und uns auf Social Media natürlich auch folgen, Facebook, Twitter, Instagram, mit dem Handel Ando findet ihr uns dort jeweils. Ja, und dann gibt es uns dann spätestens nächste Woche wieder hier nach Ostern. Wir wünschen euch immer natürlich schöne Ostern. Guckt fleißig Handball und dann, ja, beginnt der heiße April, Mai, Juni. Da stehen einige Final Fours an und da wird es auch den einen oder anderen mit Sicherheit Special noch geben. Deswegen unbedingt abonnieren und dann hören wir uns nächstes Video hier an für Handball Talk auf meinsportpodcast.de.
Anwurf. Der Handball Talk auf meinsportpodcast.de.